Bei der Gruppe mit Migrationshintergrund ist es super spannend, weil die eine Hälfte sagt, ich fühle mich deutsch, ohne Migrationshintergrund, obwohl sie ja einen statistischen Migrationshintergrund haben. Und die andere sagt, nee, also deutsch ohne Migrationshintergrund, das passt nicht zu mir. Und das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie gut eignet sich denn dieses Konzept Migrationshintergrund? Also ist das überhaupt was, was Menschen selber wählen, um sich zu beschreiben?
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Im Juni diesen Jahres finden die Europawahlen statt, die in Deutschland am 9. Juni durchgeführt werden. Grund genug also, einen Blick auf die Zusammensetzung der Parlamente im europäischen Mehrebenensystem zu werfen. Dabei wird sehr schnell deutlich, dass diese für einige Gruppen nicht ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Viele Diskussionen greifen das insbesondere für den Frauenanteil auf, der im EU-Parlament derzeit bei etwa knapp 40% liegt. Minimal geringer ist der Anteil von weiblichen Amts- und MandatsträgerInnen in den deutschen Großstädten, damit aber noch leicht über den Frauenanteilen auf der deutschen Bundes- und Landesebene mit rund 35% bzw. knapp 33%. Die Zahl der weiblichen Abgeordneten bleibt damit auf europäischer, auf deutscher, aber auch in vielen europäischen Nationalparlamenten hinter dem Maßstab der Parität zurück. Mit Blick auf andere Gruppen sehen wir dabei sogar zum Teil noch stärker ausgeprägte Repräsentationslücken. Wird aber das, was wir als Lücken bezeichnen, überhaupt auch als solche wahrgenommen? Was ist unter Repräsentation überhaupt? Welche Vorstellungen von Repräsentation bestehen in der Bevölkerung und wie kann man das messen? Darüber möchten wir in der heutigen Folge sprechen mit unserem Gast Simone Tosson. Simone ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Gesellschaftliche Konflikte und Dynamiken des Parteienwettbewerbs in der Migrations- und Integrationspolitik, auf das wir im Verlauf dieser Folge noch näher eingehen werden. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
Hallo Laura, hallo Dennis, schön, dass ich hier sein darf.
Und Simone und ich, wir haben nicht nur zusammen im Master studiert, sondern wir arbeiten auch beide im gleichen Projekt, aus dem wir heute einige Ergebnisse vorstellen werden und über die wir sprechen werden. Dies nur vorweg, um Transparenz zu schaffen. Auch Dennis ist Teil des MIGREP-Teams, mit dem ich heute die Folge gemeinsam moderiere. Hi Dennis.
Hi zusammen. Genau, wie Laura bereits angesprochen hat, ist unter den Politikwissenschaftlerinnen die Europawahl natürlich ein zentrales Ereignis des Jahres. Darüber hinaus gibt es aber auch weitere recht zentrale europäische Veranstaltungen, die uns allen natürlich präsent sind. Entsprechend unsere erste Entweder-oder-Frage an dich, Simone. Was ist denn für dich gerade das relevantere Ereignis gewesen? Der Eurovision Song Contest oder die kommende Europameisterschaft?
Also die Fußball.
Oh ja, im Fußball.
Schwierig, ist beides nicht so meins. Dann würde ich vielleicht mich für den ESC entscheiden.
Ah, okay, gut.
Gute Wahl.
Auch sehr fair, da stimmen wir beide dir, glaube ich, auch zu. Jedenfalls zu etwas zentraleren Fragen oder ernsteren Fragen, stellen wir auch immer eine Frage zur präferierten Forschungsmethodik. Wo würdest du dich denn lieber verorten? Eher in der quantitativen oder in der qualitativen Forschung?
Eher in der quantitativen Forschung.
Ich denke, da werden wir auch gleich nochmal das untermauern können. Dann fangen wir schon direkt ins Thema an. Wie Laura bereits angesprochen hat, ist Unterrepräsentation heute unser zentrales Thema. Simone, möchtest du da vielleicht unsere Zuhörenden abholen? Was ist denn eigentlich damit gemeint? Was versteht man unter Unterrepräsentation?
Genau. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven, wie wir auf politische Repräsentation blicken können und damit verbunden auch auf Unterrepräsentation. Und die Politikwissenschaftlerin Hannah Pitkin hat ja eine ganz bekannte ideengeschichtliche Herleitung vorgenommen, aus der sie dann unterschiedliche Perspektiven abgeleitet hat. Und diese unterschiedlichen Perspektiven werden immer noch sehr häufig genutzt und dabei unterscheidet sie vor allem zwischen deskriptiver und substanzieller Repräsentation. Und bei der deskriptiven Repräsentation geht es eben um das Ausmaß der Ähnlichkeit zwischen zum Beispiel den Abgeordneten und den Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel im Hinblick auf bestimmte Eigenschaften, wie gerade schon angesprochen, das Geschlecht, das Alter, können aber auch gemeinsame Erfahrungen sein. Genau, und das wird gerade, also diese Perspektive wird oft im Hinblick auf Wahlen herangezogen oder auch im Nachgang an nach Wahlen, wenn wir darüber diskutieren, wie sich eben die neu gewählten Parlamente zusammensetzen, dann wird eben oft auch der Frauenanteil betrachtet und genau darüber diskutiert, warum sind bestimmte Gruppen zu gering repräsentiert, beziehungsweise vielleicht andere zu viel repräsentiert. Und genau, das ist eine Perspektive, eben Repräsentation und auch Unterrepräsentation zu betrachten. Was dieser Ansatz eben nicht beinhaltet, ist, dass es um das Handeln der Repräsentierten geht. Also letztlich wird eben nur da geguckt, für wen stehen sie eigentlich. Also eine Person X, die ein bestimmtes Merkmal hat, steht dann für diese Gruppe eben, aber es wird gar nicht so geguckt, was machen denn die einzelnen Abgeordneten. Und substanzielle Repräsentation ist so ein bisschen, vielleicht können wir das Gegenteil nennen, aber da wird eben auf das Handeln der Abgeordneten geschaut, für welche Interessen setzen sich Parteien ein, einzelne Abgeordnete kann man zum Beispiel messen, indem man sich Parteiprogramme anschaut oder auch Reden in den Parlamenten analysiert, aber da geht es eher um eine Handlung oder ja, so würde ich das sagen. Oder auch da können wir uns eben Unterrepräsentation angucken, indem wir schauen, wessen Interessen werden vielleicht berücksichtigt, in welchem Umfang, welche Interessen bleiben unberücksichtigt. Genau, auch das ist möglich.
Also wie du bereits gesagt hast, es geht um, in der Regel wird es ja in Parlamenten betrachtet und auch besonders bei Parlamenten, vor allem dem vergangenen Bundestag beziehungsweise dem aktuellen Bundestag, ist auch die deskriptive Repräsentation ein zentrales Argument gewesen, das durch die Medien gegangen ist, vor allem was sich da verändert hat. Du hast gerade bereits die substanzielle Repräsentation angesprochen, die, glaube ich, sehr nahbar ist. Wie du gesagt hast, es geht ja um Handeln. Aber die deskriptive Repräsentation ist da vielleicht eher eine sehr oberflächliche Herangehensweise, die dafür aber auch sehr oft medial aufgegriffen wird. Wie hängen die beiden denn zusammen? Was sagt uns denn da, was ist denn da der aktuelle Forschungsstand?
Ja, ich würde sagen, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Es wird halt, es wird untersucht. Genau, also wir können nicht sagen, dass nur weil ein gesteigertes Vorkommen einer bestimmten Gruppe im Parlament dazu führt, dass deren Interessen dann besser vertreten werden. Also da gibt es keinen Automatismus, das können wir nicht sagen. Es finden sich viele Argumente dafür, warum deskriptive Repräsentation wichtig ist, wichtig sein könnte. Es gibt aber genauso viele Argumente vielleicht auch dagegen, warum letztlich diese Perspektive gar nicht so wichtig ist, weil es im Endeffekt natürlich mehr um den Output, um das Handeln geht. Und ja, da sind viele Fragen irgendwie mit verbunden, können nur bestimmte Gruppenmitglieder dann die Gruppe als solche vertreten, können das nicht auch andere Menschen tun, andere Abgeordnete, muss ich tatsächlich Mitglied sein? Gibt es überhaupt sowas wie Interessen einzelner Gruppen oder gibt es nicht innerhalb dieser Gruppen auch eine Diversität an Interessen? Genau, das sind ganz viele Diskussionspunkte, die da mit drin hängen. Von daher kann ich euch leider keine eindeutige Antwort darauf geben.
Okay, klar. Ja, klar, selbstverständlich ist es ja. Du hast ja auch sehr viele relevante Punkte mit aufgegriffen, die es auch lohnt zu unterstreichen, vor allem Heterogenität in Einstellungen von den Gruppen. Aber versuchen wir vielleicht mal ein bisschen genauer ins Detail zu gehen. Das war jetzt gerade schon recht abstrakt gehalten. Du hast natürlich Frauen angesprochen, aber das sind sicherlich nicht die einzigen Gruppen, die das betrifft. Aber vielleicht Es ist ja immer ganz spannend, Frauen als Startpunkt zu nehmen, vor allem, weil es da ja auch das Wahlrecht für Frauen historisch gesehen, was ist, wo sehr intensiv ausgehandelt werden muss, ausgehandelt wurde, wo dann auch sowas wie Fraueninteressen vielleicht am ehesten noch greifbar sind. Wenn man zum Beispiel auch in den amerikanischen Kontext aktuell schaut. Genau, aber was für verschiedene Gruppen werden denn bei Unterrepräsentation betrachtet, beziehungsweise welche sind denn da gefährdet, eine Unterrepräsentation zu erleiden? Und genau, und wie sehr würdest du sagen, sind diese Gruppen eigentlich so kohärent oder in welchen Situationen macht das Sinn oder nicht Sinn, die als solche zu bezeichnen?
Also das kommt natürlich sehr auf den Kontext an, den wir uns anschauen. Im amerikanischen Kontext sind es vielleicht nochmal andere Gruppen als im deutschen Kontext. Ich würde sagen, ähnlich ist eben die Betrachtung von Frauen, Frauenanteilen in Parlamenten. Das finden wir über viele Kontexte hinweg, weil wir leider einfach sehen, dass in vielen Ländern, auch sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf kommunaler Ebene, Frauen einfach unterrepräsentiert sind. Also das würde ich sagen, das schon ein sehr starker Fokus drauf. Wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, dann gibt es auch die Diskussion zum Beispiel um die Altersstruktur des Bundestages und auch die Bildungsstruktur des Bundestages. Also wir haben ein sehr akademisiertes Parlament. Das passt eigentlich gar nicht so mit den Bildungsabschlüssen oder mit dem Vorkommen der Bildungsabschlüsse zusammen, wie sie ja in der Gesamtgesellschaft vorliegt. Also viele Personen, die einen Uni-Abschluss haben, sogar noch promoviert haben, da hat sich das Verhältnis quasi umgedreht, wie es eigentlich in der Gesamtbevölkerung ist. Und ansonsten eine Gruppe, die auch stark diskutiert wird und die ist ja auch in unserem Projekt so ein bisschen relevant, das ist die Personengruppe mit Migrationshintergrund. Mhm. Auch die sind stark unterrepräsentiert, wobei man dazu sagen muss, wir haben gar nicht letztlich so viele Daten darüber, weil der Migrationshintergrund gar nicht von dem Bundestag, aber auch von den Landtagen erfasst wird. Also das kann man, es gibt Studien darüber, die dann versucht haben, Kontakt mit den Politikerinnen und Politikern aufzunehmen und das indirekt über Selbstauskünfte und sowas rauszufinden. Aber bei den Altersstrukturen, Sozialstruktur ist es einfacher, weil wir da eben Auskünfte, statistische Auskünfte von den Bundestagen und Landtagen haben. Genau, aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass Personen mit Migrationshintergrund auch stark im Bundestag unterrepräsentiert sind.
Ja, stimmt. Das ist, wenn ich mich auch zuletzt an die mediale Berichterstattung erinnere, auch im Deutschen Bundestag zumindest als Problem wahrgenommen, wobei es sich da natürlich der Anteil auch in der Zeit langsam erhöht hat. Genau, aber das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil die Gruppe mit Migrationshintergrund ist ja auch ein sehr europäisches oder vielleicht auch ein sehr deutsches Konzept. Ich weiß nicht, im englischsprachigen Kontext sehe ich das eher im Kontext um Race klassifiziert. Okay. Und ich glaube, du hast da wirklich auch bereits den Punkt angesprochen, dass die Datenlage da einfach ein bisschen schwierig ist und dass da auch vor allem im deutschen und europäischen Kontext gerade noch viel Grundlagenforschung betrieben wird. Auch vor allem, wie es darum geht, dieses Konstrukt adäquat abzubilden. Wie bereits von Laura angesprochen, sind wir alle drei in einem gemeinsamen Projekt tätig, das sich dieser Frage annimmt. Könntest du uns da vielleicht ein bisschen mehr über das Projekt erzählen und unsere Zuhörerinnen einweihen?
Genau. Also Laura hat ja gerade schon mit dem sehr langen Projekttitel eingeleitet und wir nennen es unter uns oder in der für unsere alltägliche Kommunikation MIGRAP. Genau, und das ist ein Verbundsprojekt innerhalb der DEZIM-Forschungsgemeinschaft. Und hieran sind das Interdisziplinäre Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung der Universität Duisburg-Essen beteiligt, das Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung an der Universität Mannheim sowie das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Genau, und wie Dennis gerade schon gesagt hatte, werden wir durch das BMFS FJ gefördert. Und wenn ich mal versuchen würde, so ganz grob zusammenzufassen, worum es geht, würde ich sagen, dass das Forschungsprojekt untersucht, inwiefern die Positionen und Themenaufmerksamkeiten der Parteien mit Blick auf Integrations- und Migrationspolitik die Interessen oder Präferenzen der Bevölkerung abbilden und welche Konsequenzen eben aus, ja, möglichen Repräsentationslücken für die Unterstützung der Demokratie und das Parteiensystem resultieren. Neben Parteien als formal verfassten Institutionen gucken wir uns aber auch Migrantinnen-Selbstorganisationen an, eben als, ja, weitere intermediäre Räume der Willensbildung und Politikvermittlung und ja, untersuchen eben auch, wie migrantische bzw. migrantisierte Akteurinnen hier agieren.
Sehr gut abgebildet. Du hattest ja am Anfang schon darauf hingewiesen, dass du quantitativ arbeitest. Und ich weiß auch aus meinem Berufsalltag oder Arbeitsumfeld daraus, dass das MIGRE-Projekt auch zwei sehr spannende Surveys in Auftrag gegeben hat und durchgeführt hat. Kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen und auch vor allem, wie die sich auf die Gruppe migrantisierter Personen speziell mit Migrationshintergrund beziehen?
Ja, klar, genau. Also für unsere Forschungsfragen standen wir eben vor dem Problem, dass es keine Daten gibt, mit denen wir arbeiten konnten, die eben diese Themen, diese breiten Themen auch abdecken, und Fragestellungen abdecken, die wir beantworten wollen. Und da ein wichtiger Teil eben die Bürgerinnen und Bürger sind, deren Einstellung, brauchten wir eben Daten über die, und das ist wird klassisch dann einfach mit Bevölkerungsbefragung abgefragt. Wir haben zwei Bevölkerungsbefragungen im Projekt durchgeführt. Das ist ganz spannend, weil die natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden haben. Wir decken damit zwei verschiedene Regierungskonstellationen ab. Die eine wurde 2021 vor der Bundestagswahl durchgeführt und die zweite Befragung 2022, also nach der Bundestagswahl. Und genau, wir haben auch einen bestimmten Fokus in unserem Sample und da haben wir geschaut, dass mehr als die Hälfte der Befragten in beiden Befragungen, in beiden Surveys einen sogenannten Migrationshintergrund haben, da uns nämlich auch interessiert, ob sich vor allem im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik, aber auch natürlich im Allgemeinen politische Einstellung, ob sich diese zwischen Personen mit und Personen ohne Migrationshintergrund unterscheiden. Und deswegen haben wir da diese Unterteilung nochmal vorgenommen. Ich würde auch sagen, da gibt es relativ wenige Studien nur in Deutschland, die das machen. Du hattest es jetzt auch gerade schon angesprochen. Migrationshintergrund ist auch eine sehr deutsche Kategorie, das muss man dazu sagen. Genau, aber es sind wirklich spannende Daten und ja, wir sind in unterschiedlichen Konstellationen an der Auswertung der Daten eben beteiligt.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn wir jetzt gerade von Migrationshintergrund sprechen, dann reden wir einfach für unsere ZuhörerInnen, reden wir von der statistischen Kategorie nach dem Statist oder nach der Definition des Statistischen Bundesamts. Und da meinen wir oder wir sprechen dann von Personen, die selbst oder von denen mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde.
Ja, genau. Ich meine, auch dieses Oversampling macht auch die Arbeit mit den Daten super spannend, weil das wirklich in den meisten Survey-Daten eben deutlich unterrepräsentiert ist oder zumindest die Populationen wirklich sehr klein sind, was dann wirklich statistisch aussagekräftige Aussagen damit deutlich erschwert. Andererseits habt ihr beide angesprochen, dass dieses deutschsprachige Konzept des Migrationshintergrundes im deutschsprachigen Raum auch nicht einheitlich ist. Es gibt ja in Österreich, wird der ein bisschen enger gefasst. Da sind es ja dann auch nur, glaube ich, beide Elternteile mit Migrationserfahrung, um dort in die Gruppe reinzufallen. Gleichzeitig gibt es ja auch Diskurse um den Begriff Migrationshintergrund und es gibt auch Bestrebungen, den vielleicht zu ersetzen. Man hört in letzter Zeit häufiger Migrationsbiografie. Aber es gibt auch zwei bestimmte Items, die mich besonders interessiert haben. die das alternativ erfassen, jenseits von so einer rigiden, auferlegten Klassifizierung. Was hat es denn mit den beiden auf sich?
Genau, also wir haben einerseits in unserer Befragung ganz klassisch, wie Laura es schon gesagt hat, versucht den Migrationshintergrund eben nach dieser klassischen Definition des Statistischen Bundesamtes zu erfassen. Das war die eine Sache, die uns wichtig war. Was uns aber auch interessiert hat, und das sprichst du gerade so ein bisschen an, Dennis, dass wir die Befragten aber auch selber gefragt haben, wie sie sich identifizieren würden. Wir haben denen eine ganz lange Liste gegeben mit unterschiedlichen, ja, Identitätsbeschreibungen. Und unter anderem war ein Punkt da eben Deutsch ohne Migrationshintergrund. Und dann haben wir dieses Item genommen und einfach mal ausgewertet. Und es ist wirklich eine spannende Analyse, weil wir sehen können, dass bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund, da passt die Übereinstimmung. Also ich, Dennis, korrigiere mich, über 90% haben da gesagt, ich bin Deutsch ohne Migrationshintergrund. Bei der Gruppe mit Migrationshintergrund ist es super spannend, weil die eine Hälfte sagt, ich fühle mich Deutsch ohne Migrationshintergrund, obwohl sie ja einen statistischen Migrationshintergrund haben. Und die andere sagt, nee, also Deutsch ohne Migrationshintergrund, das passt nicht zu mir. Und das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie gut eignet sich denn dieses Konzept Migrationshintergrund? Also ist das überhaupt was, was Menschen selber wählen, um sich zu beschreiben? Würden sie sich da eingruppieren? Und genau, also wirklich spannend, dass die eine Hälfte sagt, die eben Migrationshintergrund hat, nee, das ist jetzt irgendwie nichts, womit ich mich identifiziere. Und die andere Hälfte sagt, ja, das ist was. Und wir versuchen gerade da so ein bisschen rauszufinden, woran könnte das denn liegen. Wirft aber auch wirklich die Frage auf, okay, ist es nicht vielleicht auch wichtig, solche Sachen mit reinzunehmen, Selbstbeschreibungen, weil der statistische Migrationshintergrund ist ja wirklich eine eindeutige Fremdzuschreibung.
Ja, und diese Frage hat sich jetzt ja auch zuletzt bei uns dreien ist die ja aufgekommen auch. Wir drei haben ja eine Untersuchung durchgeführt mit unserem anderen Kollegen aus dem Projekt Norm Himmelrath, bei der es darum ging, wie die deskriptive Repräsentation überhaupt in der Bevölkerung wahrgenommen wurde. Ich stelle mich jetzt einfach mal ganz unwissend, damit ich dich fragen kann, Simone, was war denn da die Fragestellung bei diesem Paper?
Genau, also das Papier greift nochmal diese Diskussion, deskriptive Repräsentation, wie wichtig ist das auf und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Unterrepräsentation von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und wir haben dann eben geschaut, inwiefern die Zugehörigkeit zu einer unterrepräsentierten Gruppe die Präferenz für eben eine kongruente deskriptive Repräsentation beeinflusst. Also wir haben uns dafür den deutschen Fall eben angeschaut, unsere MICRAP-Daten benutzt und uns drei Gruppen nämlich angeschaut, einmal Frauen, einmal dann Personen eher niedriger sozialer Klassen und Personen mit Migrationshintergrund und haben eben geschaut, ob es diesen Gruppen wichtiger ist, dass sie von einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten vertreten werden, die eben in diesem Merkmal mit ihnen übereinstimmt.
Und kannst du kurz noch was zu den Ergebnissen
Ja,
sagen?
klar. Also die Ergebnisse haben gezeigt, das ist ganz spannend, dass Frauen eben im Vergleich zu Männern eine geschlechtsspezifische Repräsentation bevorzugen. Ähnliches sehen wir auch für die sozialen Klassen, also dass niedrigeren sozialen Klassen das wichtiger ist als ja, höheren sozialen Klassen. Also die soziale Herkunft hat eine Bedeutung für diese Gruppen. Genau, und das beschreiben wir dann eben als kongruente deskriptive Repräsentation. überraschend für uns vielleicht so ein bisschen, dass wir diesen Effekt nicht für die Personen mit Migrationshintergrund feststellen können. Also im Vergleich zur Gruppe ohne Migrationshintergrund finden wir da keine Unterschiede. Also denen ist das nicht wichtiger, dass sie von einer Person vertreten werden, die einen Migrationshintergrund hat, beziehungsweise dieselbe ethnische Herkunft hat.
Was dann eben auch wieder dann die Frage aufwirft, woran kann das liegen? Kann es vielleicht auch eben an der Art liegen, wie wir das eben messen? Also in dieser Untersuchung haben wir eben mit der statistischen Kategorie mit Migrationshintergrund gearbeitet. Ihr beide greift den Aspekt der Wahrnehmung von politischer Repräsentation ja auch nochmal in einer anderen Untersuchung auf, wo es allerdings mehr um die symbolische Repräsentation geht. Und da benutzt ihr ja dann auch mehr die Selbstidentifizierung. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit von deskriptiver und substanzieller Repräsentation gesprochen. Jetzt werfe ich nochmal die symbolische Repräsentation ein. Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei der, was ist denn jetzt die symbolische Repräsentation?
Genau, also die geht auch auf Hannah Pitkin zurück, wurde, würde ich aber sagen, lange Zeit in der Forschung irgendwie nicht so richtig berücksichtigt und findet jetzt immer mehr Betrachtung. Und symbolische Repräsentation schaut eben darauf, ja, was für eine Art von Reaktion ruft eben ein Abgeordneter, rufen Repräsentierte bei den Repräsentantinnen hervor. Also inwieweit erzeugt beispielsweise eine Person das Gefühl der Repräsentation bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht also mehr um so eine Wahrnehmung, um ein Gefühl. Es ist vielleicht weniger greifbar als jetzt die deskriptive Repräsentation. Es wird auch sehr unterschiedlich gemessen in Studien. Also man ist da ein bisschen freier, weil ja, dass natürlich diese Wahrnehmung und das Gefühl sehr, sehr breit gefasst werden kann. Was ist eigentlich damit gemeint? Es könnten auch Symbole sein. Also genau, also das meint die symbolische Repräsentation. Da sind wir sehr stark auf einer individuellen Ebene bei der Wahrnehmung durch eben die Bürgerinnen und Bürger.
Und was habt ihr dann genau untersucht und vor allem, wie habt ihr das dann untersucht?
Nee, wir haben eine Frage aus unserem Survey verwendet, die eben fragt, wie gut sich die Person durch einzelne Institutionen repräsentiert fühlen. Und da haben wir uns den Bundestag herausgenommen und haben eben geschaut, inwiefern dieses Gefühl, bin ich repräsentiert, beziehungsweise repräsentiert mich diese Institution, Einfluss auf die politische Legitimität nimmt. Also macht das einen Einfluss, wie ich das politische System, als wie legitim ich das wahrnehme. Genau, und das haben wir uns angeschaut.
Habt ihr da auch schon Ergebnisse?
Genau, also wir haben schon erste Ergebnisse, wir sind gerade noch dabei, die so ein bisschen aufzubereiten. Aber wir können durchaus sehen, dass es einen positiven Effekt hat. Also je mehr ich mich repräsentiert fühle, desto höher ist mein Legitimitätsempfinden, also einen positiven Effekt, den wir da sehen können. Den finden wir für die Gruppe mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. Bei der Personengruppe mit Migrationshintergrund ist er einfach ein bisschen geringer ausgeprägt, aber erst da. Also der Effekt ist derselbe, also fühle ich mich besser repräsentiert durch eine Institution, habe ich auch ein höheres Legitimitätsempfinden. Und was wir dann noch gemacht haben, ist so ein bisschen damit rumgespielt, wie gut passt eigentlich diese statistische Definition mit dieser Selbstidentifikation zusammen? Kommen wir zu anderen Ergebnissen, wenn wir da eine andere Eingruppierung vornehmen? Genau, das ist auch noch ein bisschen Teil des Papers.
Und was ist da? Also auf welchen Rückschluss zieht ihr da oder auf welches Fazit kommt ihr da? Also Dennis auch gerne, ihr macht das ja gemeinsam.
Ja, genau. Ich bin da auch dran beteiligt, auf jeden Fall. Genau, ich finde es eigentlich spannend, vor allem auch die symbolische Repräsentation zu betrachten, weil, wie du bereits gesagt hast, Simone, es ist nicht ganz eindeutig, ob sich Personen, die in diesen Topf mit Migrationshintergrund reinfallen, auch tatsächlich als solche betrachten. Und das macht es ja dann schon ein bisschen schwierig, das Ganze unter Begriffen deskriptive Repräsentation zu sehen, inwiefern diese beiden Gruppen proportional drin sind, wenn nicht ganz klar ist, ob sie sich auch wirklich genauso auf denselben Begriff beziehen und inwiefern die sich auch als solche identifizieren. Entsprechend haben wir dann eben dieses Item, was mich wirklich sehr erfreut, mit reingenommen und geschaut, ob dieser extern klassifizierte Migrationshintergrund nach der statistischen Definition, ob der die individuelle Selbstwahrnehmung matcht oder nicht matcht. Und das ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil da finden wir Effektunterschiede. Also es macht einen Unterschied, ob die Personen korrekt oder nicht korrekt klassifiziert worden sind. Vor allem innerhalb der Gruppe, die extern als mit Migrationshintergrund klassifiziert werden, haben wir ja einen großen Unterschied, inwiefern da ein Mismatch und ein Match stattfindet. Und zwischen diesen beiden Gruppen finden wir Unterschiede nicht nur in Legitimität, sondern auch in dem Effekt von symbolischer Repräsentation. Das macht einen Unterschied entsprechend, inwiefern ich mich durch den Bundestag repräsentiert fühle und wiefern sich das dann auf weitere Legitimitätsvariablen auswirkt. Mhm.
Was wir ja auch haben, also jetzt sprechen, also ihr habt das jetzt ja untersucht anhand dieser standardisierten Variable oder dem standardisierten Item, wo es eben Antwortmöglichkeiten gibt. Was wir ja auch in der zweiten Umfrage integriert haben, war eine offene Frage. Das heißt, Befragte konnten ganz offen antworten, wie sie selbst ihre ethnische und oder kulturelle Zugehörigkeit beschreiben würden. Auch Mehrfachantworten waren da möglich. Da habe ich auch mit einem Kollegen angefangen aus Berlin, die mal so vorsichtig auszuwerten und diesem auch mit einer anderen Umfrage zu vergleichen, wo wir PolitikerInnen auf lokaler Ebene auch befragt haben. Und da sehen wir vor allem, dass sich die Repräsentierten und die RepräsentantInnen doch sehr unterscheiden. Also dass insbesondere PolitikerInnen eher noch dazu neigen, auch mehrere ethnische oder kulturelle Identitäten anzugeben als die Bevölkerung. Mhm. Genau, und Simone, du hast es letzte Woche in einem Vorgespräch auch sehr schön formuliert, was die MIGREP-Umfragen oder was das MIGREP-Projekt generell macht, ist eben auch ein Beitrag eben um die Debatte des Migrationshintergrund der Kategorie eben dazu eben auch zu sprechen. Also dazu leistet auch das Projekt einen Beitrag. Und wir haben ja auch über die Kritik, die sich um diese Kategorie dreht, auch schon eine eigene Folge veröffentlicht Anfang diesen Jahres mit Dennis Ohusan. Genau. Jetzt haben wir aber in dieser Folge auch schon mal ganz viel, also generell ganz viel eben über diese Konzeption von politischer Repräsentation von Hannah Pitkin gesprochen. Zum Abschluss, weil wir uns jetzt schon dem Ende neigen, vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass es natürlich noch andere Konzeptionen gibt. Repräsentationsforscherinnen, die uns gerade zuhören, die werden das wissen. Aber es gibt auch andere Konzepte, die politische Repräsentation anders oder auch weiter fassen.
Jay Mansbridge, Michael Savoy. Lohnt sich zu lesen.
Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, genau. Auch zu gerade zu Savoy haben wir im MIGREP-Projekt ja auch schon mal, da haben wir auch ein Item integriert, einfach gefragt, ganz frei gesprochen, von wem fühlen Sie sich in der Politik generell am besten repräsentiert? Das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Und da sehen wir dann doch eindeutig, dass Repräsentation dann doch am ehesten noch mit Politikerinnen und Parteien in Verbindung gebracht wird.
Wie bereits angesprochen, neigen wir uns dann auch langsam dem Ende zu. Wir möchten aber trotzdem dir auch, Simone, die Gelegenheit geben, dich nochmal mit ein paar letzten Worten hier zu verewigen. Welche Anstöße oder Punkte oder Empfehlungen hast du denn noch, vielleicht auch Forderungen, was Repräsentation und Repräsentationsforschung angeht? Stage is yours.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, deskriptive Repräsentation zu betrachten, aber ich habe manchmal so das Gefühl, es bleibt auf so einem oberflächlichen Level, aber es bietet auch viel die Möglichkeit, nochmal tiefer zu gehen. Und wenn es so um die Repräsentation von Frauen geht, irgendwie endet das dann alles in der Diskussion um Parität und warum ist das gut und warum ist das schlecht. Und ich finde, da muss aber noch mehr irgendwie an die Strukturen rangegangen werden. Also es reicht nicht, irgendwie diese Debatte um Parität zu führen, und es reicht auch nicht, die Debatte zu führen, ja, okay, Personen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund sind unterrepräsentiert. Da müssen wir mehr verstehen, was sind Strukturen, was sind Muster dahinter, und uns eben dann auch daran begeben, dass diese Muster und Strukturen aufgehoben werden, denn dann kann eigentlich erst die Veränderung stattfinden. Also von daher finde ich es schön, weg von dieser etwas oberflächlicheren Betrachtung oder zu kommen, beziehungsweise die vielleicht eher als Startpunkt zu nehmen und dann einfach auch nochmal eine Ebene tiefer immer zu gucken.
Großartig, vielen Dank. Das gefällt mir auch gut, deskriptive Repräsentation als Startpunkt für tiefere Repräsentationsforschung. Das klingt sehr gut. Genau, großartige letzte Worte von dir, Simone. Damit sind wir leider schon am Ende der Folge angelangt. Zuallererst, Simone, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Danke, dass du in unserem Podcast warst. Vielen Dank auch an Laura für die Co-Moderation und zu allerletzt auch natürlich an unsere Zuhörenden für ihre Aufmerksamkeit. Wenn es da draußen noch weitere Repräsentationsforscher gibt, die sich bereits an den Tisch krallen und genauso ihre Ergebnisse mit uns teilen möchten, Anstöße und Anregungen nehmen wir natürlich wie immer in den Kommentaren entgegen. Ansonsten gibt es natürlich die nächste Folge im nächsten Monat pünktlich zum 15. Genau, dann vielen Dank und macht's gut miteinander.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.